Es wird eng bei der Wahl in den USA. Auf der einen Seite Donald Trump, verurteilt unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung und vielen anderen Rechtsverstößen. Ein Präsidentschaftskandidat, der immer wieder mit sexistischen und rassistischen Äußerungen auffällt.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done.
Ja, zwei Töne von ihm, von zwei verschiedenen Veranstaltungen. Einmal die Unterstellung, haitianische Einwanderer würden Haustiere der anderen Menschen in Springfield essen und zum anderen diese unfassbar rassistische Aussage, Immigranten würden das Blut vergiften der USA. Das ist also Donald Trump. Und dann ist da noch Kamala Harris, die im Gegensatz zu ihm mit sehr viel Optimismus und Vernunft um Wählerstimmen kämpft.
I am not looking to score political points. I am looking to make progress. Unlike Donald Trump, I don't believe people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table.
Ja, Kamala Harris in ihrer Abschlussrede diese Woche, sie sagt also, dass sie nicht daran glaubt, dass Menschen, die ihr widersprechen, ihre Feinde seien, so wie es eben Trump tue. Und sie werde solche Menschen auch nicht inhaftieren, wie Trump das ankündigt, sondern sie möchte sich mit Menschen, die ihr widersprechen, die nicht ihrer Meinung sind, an einen Tisch setzen. Das klingt vernünftig, ruhig und vermittelnd. Und das unterscheidet Kamala Harris von Donald Trump. Aber ihre Art kommt nicht bei allen Wählern gut an. Besonders Männer sagen, dass sie Kamala Harris nicht wählen wollen, weil sie eine Frau ist. Wir würden dann lieber Trump wählen, der eben mit seiner dunklen, pessimistischen und mit seinen gewaltvollen Reden offenbar für viele Wähler für Männlichkeit und Stärke und Kraft steht. Es gibt auch schon die ersten Kampagnen von Männern für Kamala Harris, die dann eben sagen, sei ein Mann und wähle eine Frau. Und darum geht es auch heute bei uns hier in Was geht, was bleibt. Wir fragen uns, ob dieser Sexismus Kamala Harris die Wahl kosten könnte. Ich bin Christine Hartauer, schön, dass ihr dabei seid. Und bei mir ist Simon Wendt, er ist Professor für Amerikanistik an der Uni Frankfurt. Hallo.
Hallo.
Ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie sich mit der modernen Geschichte der USA beschäftigen, also mit richtig spannenden Themen, Heldentum, Gendergeschichte, der afroamerikanischen Geschichte, alles ja auch Themen, die gerade beim US-Wahlkampf heiß diskutiert werden. Vor allen Dingen eben, weil Kamala Harris die erste Frau und die erste schwarze Frau ist, die fürs Weiße Haus kandidiert. Aber jetzt gab es eben Umfragen, die gezeigt haben, dass Männer offenbar ein Problem damit haben, dass sie eine Frau ist. Um was geht es da? Was sagen diese Umfragen?
Ja, wir haben ganz neue Umfragen, die zeigen, dass speziell Männer ohne Universitätsabschluss für Trump stimmen wollen. Und das ist tatsächlich ein großes Problem für Harris, während Männer, die einen Universitätsabschluss haben, in der Regel eher für Harris stimmen wollen. Aber auch hier sieht man Unterschiede. Und ein Grund ist, dass Trump, wie Sie bereits gesagt haben, tatsächlich für eine traditionelle Art von Männlichkeit steht, die gut speziell bei Männern ankommt, die keinen Universitätsabschluss haben, die sich selber diskriminiert fühlen, die ein Problem damit haben, dass wir versuchen, Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen. Und insofern das erfrischend finden, dass Trump so spricht, wie er denkt, was bedeutet rassistisch, sexistisch. Und das spielt also eine ganz große Rolle. Allerdings muss man sehen, dass das natürlich eine sehr komplizierte Gemengelage ist, die auch mit der Wirtschaft verbunden ist. Denn gerade diese Männer ohne Universitätsabschluss fühlen sich wie Verlierer in der heutigen Wirtschaft. Tatsächlich geht es der amerikanischen Wirtschaft ja schon wieder besser. Aber die Wahrnehmung ist, dass diese weißen Männer, es geht ja speziell um weiße Männer in erster Linie, sozusagen hinten dran sind und nicht abgeholt worden sind, während Trump verspricht, ihnen zu helfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der tatsächlich Harris die Wahl kosten könnte.
Ich würde mir gerne mal mit Ihnen diese Männer noch mal näher angucken. Die Männer, die Sie gerade beschrieben haben, Männer ohne Universitätsabschluss, das sind ja Männer, die quasi wahrscheinlich schon im Berufsleben stehen, die schon älter sind. Wie sieht es denn aus bei den jungen Wählern?
Genau, wenn wir über diese Männer sprechen, geht es zum einen natürlich um ganz normale Arbeitnehmer, aber auch um sehr junge Männer, also 18, 19, 20, die gerade am Anfang ihrer Berufskarriere stehen und die teilweise denken, dass sie auf diesem Arbeitsmarkt keine Chance haben, dass Kamala Harris und davor Biden ihnen keine Möglichkeiten bietet, den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Und insofern ist es eine Mischung aus diesen Männern, die sich tatsächlich auf ein Männlichkeitsmodell berufen, das natürlich darum geht, eine Familie ernähren zu können. Und man hört immer mehr in Umfragen, dass Amerikanerinnen und Amerikaner sich sehr gut überlegen, ob sie tatsächlich Kinder bekommen sollen, weil die wirtschaftliche Lage in ihrem Fall sehr unsicher ist. Und das unterscheidet sie eben von den Menschen, die einen Universitätsabschluss haben, weil diese natürlich in der Regel ein besseres Auskommen haben, ein höheres Einkommen und deswegen auch über solche Dinge nicht ganz so strikt nachdenken wie diese Männer ohne Universitätsabschluss.
Wenn wir jetzt über diese Menschen sprechen ohne Universitätsabschluss, die eben auch in einem familiären Kontext leben, in diesem beruflichen Arbeitskontext, da musste ich auch noch an die Hausfrauen denken, an die weißen Hausfrauen in den Swing States, quasi die Frauen dieser Männer, von denen Sie gerade gesprochen haben. Es war ja bei der letzten Wahl so, dass Joe Biden es geschafft hat, diese weißen Hausfrauen von sich zu überzeugen. Könnte das Kamala Harris auch gelingen?
Tatsächlich ist das ja eine Strategie von Harris, dass sie sich auch an konservative Frauen wendet und argumentiert, dass Trump ihnen nicht helfen wird. Erst vor ein paar Tagen hat Trump gesagt, dass er alle Frauen beschützen würde, ob sie wollen oder nicht. Und das deutet darauf hin, dass er ihnen praktisch keine Wahlmöglichkeit lassen möchte, dass er sie so ein bisschen als passive Objekte ansieht. Und das ist Harris' Argument, dass wenn man für Trump stimmt, dass man sozusagen seine eigene Entscheidungsfähigkeit abgibt an Trump. Und ich denke, wir sehen hier auch, wie Harris Erfolge hat damit, jedenfalls in den Umfragen, wenn wir den Umfragen Glauben schenken können. Aber dennoch, Frauen ohne Universitätsabschluss stimmen auch mehrheitlich für Trump. Nicht so viele wie die Männer, aber auch hier sieht man, dass diesen Frauen solche Dinge wie Abtreibung oder Geschlechtergerechtigkeit nicht so wichtig sind wie andere Dinge. Und da muss man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel andere marginalisierte Gruppen eine Rolle spielen. Das heißt also, diese Frauen und diese Männer sind auch wütend, dass Asylsuchende Hilfe bekommen und dass sie finanzielle Unterstützung bekommen, dass marginalisierte Gruppen wie queere Menschen Hilfe bekommen oder Trans-Leute Hilfe bekommen. Und insofern ist es wirklich eine Gemengelage, die für Harris sehr, sehr schwierig ist, weil die Demokratische Partei sich tatsächlich für diese marginalisierten Gruppen einsetzt. Und deswegen sehen zwar vor allem Männer, aber auch Frauen sich sozusagen betrogen von der Regierung und werden deshalb höchstwahrscheinlich für Trump stimmen.
Wie nutzt denn die Republikanische Partei dieses Männlichkeitsthema? Mir ist aufgefallen, dass Trump zum Beispiel im Sommer auf dem Parteitag der Republikaner, der ist da auf die Bühne gelaufen und dann lief quasi, die haben ja immer diese Songs, die sie begleiten, wenn sie die Bühne betreten, und da lief der James Brown Song It's a Man's, Man's, Man's World. Ist also dieses Thema Männlichkeit auch zentral im Wahlkampf der Republikaner? Bedienen die das ganz gezielt?
Trump, würde ich sagen, bedient das sehr, sein Running Mate J.D. Vance, also der Vizepräsidentschaftskandidat auch, denn J.D. Vance hat ja sehr stark betont, dass es darum geht, dass Frauen mehr Kinder bekommen, dass Frauen zu Hause sind und dass das sozusagen die Bestimmung von Frauen ist. Und insofern haben wir hier zwei weiße Männer, die tatsächlich diese traditionelle Vorstellung von Männlichkeit ganz offen zur Schau tragen und das tatsächlich auch eine Strategie ist. Denn Trump natürlich kommt bei vielen Frauen nicht gut an. Er muss also gucken, wo bekommt er mehr Stimmen her, und die möchte er unter weißen Männern, die sucht er praktisch unter weißen Männern ohne Universitätsabschluss und dabei speziell auch unter jungen Männern.
To be a man and then vote for a woman just because she's a woman is either childish, that person has mommy issues, or they're just trying to be accepted by other women. And I heard the scientists say the other day that when a man votes for a woman, he actually transitions into a woman.
Fox-Moderator Jesse Waters, man fragt sich, ist es am Ende ernst gemeint, diese Aussage, dass er gehört habe, dass Wissenschaftler herausgefunden hätten, dass wenn ein Mann eine Frau wählt, würde er sich automatisch in eine Frau verwandeln. Also ich hoffe, es war eine ironische Spitze am Ende dessen, was er vorher gesagt hat, nämlich eine Frau nur aus Gründen zu wählen, weil sie eine Frau ist, haben diese Männer irgendwie ein Mutti-Problem. Ich finde das interessant, diese Mommy-Issue, diese Frau als Mutter, weil ja eigentlich in der US Geschichte Männer ja oft, also Männer in der Politik ja oft auch so einen Heldenstatus haben. Also so ein Heroismus, auch ein Thema, womit Sie sich, Herr Wendt, beschäftigen in Ihrer Lehre. Wie ist es dann, wie ist denn so diese Vorstellung der Amerikaner, Amerikanerin? Ein Mann, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, das Schicksal seiner Community, der gegen alle Bösewichte kämpft, gegen alle Widerstände. Woher kommt dieses, ich sag's mal, mythologische Motiv in den USA?
Ja, wenn man sich die amerikanische Geschichte anguckt, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Präsidenten, also Männern, die als Führerhelden verehrt wurden und teilweise noch verehrt werden. Und in einer gewissen Weise passt Trump in diese Geschichte herein und ist, wie ich schon bereits erwähnt habe, für viele weiße Männer erfrischend und beruhigend, dass es sozusagen noch diese traditionellen Heldenvorstellungen gibt. Das sind übrigens Heldenvorstellungen, die Trump selber ja auch wieder in die Geschichtsbücher reinbekommen möchte. Das heißt also, vielen Republikanern und ganz besonders Trump sind die Geschichtsbücher in einer gewissen Weise zu divers. Das heißt also, da sind zu viele marginalisierte Gruppen drin und man solle sich doch auf die alten Heldengeschichten beziehen, George Washington während der amerikanischen Revolution und ähnliche Geschichten. Und insofern sieht man tatsächlich, dass bestimmte Vorstellungen von männlichem Heldentum hier auch eine große Rolle spielen. Und diese natürlich ganz eng verknüpft mit Vorstellungen von starker Männlichkeit. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sagen viele Menschen, inklusive Frauen übrigens teilweise, dass Trump als sehr starker Führer wahrgenommen wird, während Harris das nicht unbedingt abgenommen wird, dass sie eine starke Führungsperson sein kann. Und das macht tatsächlich für viele einen großen Unterschied, wenn sie dann zur Wahlurne gehen.
Und welche Rolle spielen dann auch so die religiösen Wurzeln der US-Geschichte? Mir ist es aufgefallen bei Obama, der konnte das ja wahnsinnig gut quasi zu predigen, die Art, wie er seine Reden hält, zu seiner Community zu sprechen oder nicht nur zu seiner Community, sondern auch zu den Menschen insgesamt in der USA, die ihn gewählt haben. Muss ein Politiker in den USA auch immer ein Prediger sein? Und Prediger ist ja auch ja, im christlichen Kontext sehr männlich konnotiert. Es gibt keine Predigerin, gibt es also auch keine Predigerin, die es ins Präsidentenamt schaffen könnte?
Religion hat in der amerikanischen Geschichte und dabei natürlich auch in Präsidentschaftswahlen immer eine sehr große Rolle gespielt. Aber in einer gewissen Weise ist das Ganze etwas komplexer geworden mit der Wahl von Donald Trump 2016, denn Donald Trump ist kein besonders religiöser Mensch. Allerdings hat er speziell die evangelikale Rechte hinter sich vereint mit Versprechungen, bestimmte Dinge einzulösen, die sich diese Gruppe wünscht. Unter anderem eben das Recht auf Abtreibung zu stoppen. Und das ist ihm auch gelungen durch die Entscheidung des amerikanischen Verfassungsgerichts. Und er versucht, sich sozusagen immer ein bisschen anzubiedern an die amerikanische religiöse Rechte. Aber am Ende geht es darum, dass Religion hin oder her, sowohl religiöse Menschen als auch nicht religiöse Menschen, sind sich einig, dass bestimmte Dinge in Amerika schieflaufen, unter anderem, dass eben diese marginalisierten Gruppen, über die ich gesprochen habe, in ihren Augen besondere Rechte bekommen, während sie, also die weiße Mehrheit, praktisch vernachlässigt wird. Und deswegen sieht man, dass Religion nach wie vor eine große Rolle spielt, aber mit Trump sozusagen nicht mehr so offen zur Schau getragen wird. Und das, was er macht, ist ja weniger predigen, als sich die ganze Zeit beschweren über alles und jeden.
Und den Faden verlieren.
Und den Faden verlieren sehr oft. Aber das kommt trotzdem bei den Leuten ganz gut an, weil er eben sehr offen ausspricht, was viele von ihnen denken.
Trump und Harris, die stehen da jetzt nicht alleine auf einem weißen Blatt, sondern die ordnen sich ja ein in eine große, lange Geschichte der US-amerikanischen Politik. Und mein Eindruck ist, dass ihre männlichen Kollegen, die Politiker in den USA, sich immer so auf die Schultern ihrer Vorgänger stellen konnten. Und bei Kamala Harris ist mein Eindruck, dass sie da eigentlich wieder quasi bei Null anfängt und alleine dasteht. Ist das so oder täusche ich mich da? Ist es so, dass Frauen quasi immer, Frauen der US-Politik, die so prominent weit kommen wie Kamala Harris oder die eben auch eine hohe Funktion einnehmen in der Politik, da quasi Einzelkämpferinnen sind und sich nicht wirklich auf so eine Tradition berufen können, wie es vielleicht ihre männlichen Kollegen tun?
Ich würde sagen, jein. Zum einen natürlich gibt es sehr viele Frauen, die sich in der Politik hochgekämpft haben, die Teil des Kabinetts waren oder die andere wichtige politische Ämter bekleidet haben und in einer gewissen Weise kann sich Harris auf diese Erfahrungen stützen. Gleichzeitig ist natürlich im US-Kongress das oft immer noch so ein Boys Club. Was bedeutet, da setzen sich alte weiße Männer zusammen und versuchen, irgendwelche Kompromisse zu finden, wobei es zurzeit natürlich nach wie vor sehr schwer ist, diese Kompromisse am Ende zu finden. Aber tatsächlich sind Frauen dadurch oft ein bisschen isoliert. Und das ist auch ein Problem, das Harris hat. Aber tatsächlich zurzeit ist ihr größeres Problem meiner Meinung nach, dass sie doch immer wieder mit Biden in Verbindung gebracht wird, weil sie natürlich Teil der Biden-Administration ist und deswegen natürlich auch negative Kommentare zu hören bekommt, die ihr vorwerfen, sie hätte die amerikanische Wirtschaft in den Grund getrieben und sie habe keinen Plan für einen Wandel. Und das ist oft das Wichtigste bei einer Wahl. Wer steht für Wandel? Wer steht für etwas Neues? Wir erinnern uns, als Barack Obama sich um die Präsidentschaft bewarb, da warb er mit dem Spruch "Change we can believe in", also Wandel, an den wir glauben können. Und das ist für Harris natürlich sehr schwer. Und insofern ist es eine Kombination aus diesem schweren Erbe, dass sie sich mit sich rumträgt, und der Tatsache, dass sie als Frau isoliert ist und skeptisch angeguckt wird.
Dass sie isoliert ist, das fällt wirklich auf. Wenn ich doch noch mal einen Blick in die Geschichte wage, also wenn ich da zum Beispiel an Frauen denke, wie Eleanor Roosevelt, die total aktivistisch auch aktiv war, die nicht nur die Ehefrau von Roosevelt war, sondern die auch selber sich sehr engagiert hat, die nach seinem Tod bei den Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte maßgeblich mitgeschrieben hat. Hillary Clinton natürlich oder auch jemand wie Margaret Chase Smith, die sich als einzige in der Republikanischen Partei mit McCarthy eingelegt hat. Das sind ja total starke Frauenfiguren, aber deren Arbeit steht nicht für sich, also wie es jetzt auch vielleicht Kamala Harris Arbeit nicht für sich steht, sondern immer noch quasi vielleicht auch noch mal schärfer betrachtet oder angefasst wird als die Leistungen ihrer männlichen Kollegen?
Das ist sicherlich richtig und gleichzeitig ist das auch eine Art von Kalkül auf Seiten Harris, dass sie nämlich all diese Frauen nicht erwähnt, dass sie eben nicht in Verbindung gebracht werden möchte mit dieser Geschlechterfrage, sondern dass sie sagt, egal ob man Frau oder Mann ist, man hat Führungsstärke, man hat die Erfahrung, man kann die Nation leiten. Und da sieht man auch einen Unterschied zu Hillary Clinton in 2016, die auch sehr viel Wert gelegt hat, zu betonen, dass sie sozusagen in dieser Reihe von starken Frauen ist und dass sie jetzt endlich dieses Glass Ceiling, also diese Grenze durchbrechen werden.
Gläserne Decke, ja.
Die gläserne Decke, genau. Und das versucht jetzt Kamala Harris wirklich zu vermeiden, weil sie eben nicht mit Clinton, nicht mit dieser Reihe von starken Frauen in Verbindung gebracht wird. Und das ist sozusagen sehr pragmatisch von ihr gedacht und wir hoffen natürlich, dass es funktioniert.
Und dieser Fokus, dass wir jetzt, auch wir beide jetzt so viel über das Geschlecht der beiden Kandidaten in diesem Wahlkampf sprechen, ist das eine neue Entwicklung oder ist das eine verschärfte Entwicklung in der US-Geschichte?
Nun ja, grundsätzlich müssen wir natürlich sehen, dass Frauen in der amerikanischen Gesellschaft immer weiter gekommen sind, mithilfe von der feministischen Bewegung zum Beispiel, auch mithilfe der Bürgerrechtsgesetzgebung der 60er Jahre. Und dass es aber nach wie vor zum einen viele Stereotype gibt, was jetzt auch Kamala Harris leider erfährt, jeden Tag. Und zum anderen tatsächlich viele Männer nicht mit Frauen zusammenarbeiten wollen oder sie nicht unbedingt in Führungspositionen sehen wollen. Und es ist also dieses Paradox, dass wir eigentlich sehr viel Fortschritt sehen und dennoch gleichzeitig auch anerkennen müssen, dass das noch viel zu tun ist. Und wir werden bei Kamala Harris sehen, inwiefern tatsächlich sie diese Hürden überklimmen kann.
Sie bekommt jetzt auch Unterstützung von Männern. Es gibt eine Kampagne, die sagt, sei ein Mann und wähle eine Frau. Da hören wir auch mal kurz rein.
There's promise that lies in change. And the time for change is now. So what the hell are you waiting for? Because if it's the woman thing, it's time to get over that. It's time for hope, for change. It's time to be a man and vote for a woman.
Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben. Es hat auch so eine republikanische Anmutung irgendwie in der Darstellung von Familie, USA, weites Land, Felder. Aber eben diese sehr ja, feministische Botschaft, sei ein Mann und wähle eine Frau. Wie finden Sie diese Kampagne?
Ja, es ist natürlich eine wichtige Kampagne, die aber tatsächlich bei vielen weißen Männern ohne Universitätsabschluss auf taube Ohren stößt, weil diese Männer eben ganz andere Vorstellungen von Geschlecht haben oder davon, was eine starke Führungspersönlichkeit ausmacht. Und insofern erreichen Videos wie dieses in erster Linie Männer, die einen Universitätsabschluss haben, die nämlich tatsächlich offener sind, die viel mit Frauen im Universitätskontext, aber auch anderen Kontexten zusammenarbeiten und die bereit sind für diesen Wandel, während tatsächlich nach wie vor sehr viele Menschen nicht unbedingt bereit sind für diesen Wandel. Und wir werden sehen in wenigen Tagen, wer am Ende diesen Kampf gewinnt.
Jetzt haben wir viel über die weißen Männer gesprochen, die ohne Universitätsabschluss, die nicht bereit für diesen Wandel sind. Überraschenderweise gibt es auch schwarze Männer, die nicht bereit sind für diesen Wandel, wie zum Beispiel der YouTuber Anton Daniels. Den hören wir auch mal kurz.
In a million years you will never get me to vote for Kamala Harris. I'm not completely against all Democratic candidates. What I am against, if somebody trying to finesse me and tell me that she's qualified to be president of the United States of America, I'm not going for it. All of the black men that I know personally that are successful, they are absolutely 100% not voting for Kamala Harris, and they are absolutely 100% going with a Republican ticket. And so I think that you guys need to become more informed, stop being ignorant, voluntarily ignorant, acting like you don't know no better, and then you're gonna go to the ballot and just check a bunch of boxes on the blue side just because your parents told you to or your wife is leading you and you're not leading your family.
Er und auch seine Community sagte, sollen sich da nicht einlullen lassen von Kamala Harris. Er ist nicht per se gegen die Demokraten, aber er möchte sie nicht wählen. Er kann sich das nicht vorstellen. An einer anderen Stelle im Video sagt er, glaube ich, auch, dass er sich eher die Pistole auf die Brust setzen lassen würde, als es irgendwie für die Demokraten oder insbesondere für Kamala Harris zu wählen. Und Anton Daniels, dieser YouTuber, ist nicht der Einzige, der so denkt. Harris verliert Unterstützung unter schwarzen Wählern und Hispanics. Die unterstützen sie noch weniger, als 2020 Joe Biden Unterstützung von ihnen bekommen hat. Hat sie das überrascht?
Nein, es hat mich nicht überrascht. Das ist natürlich bedauernswert, aber es hat mich nicht überrascht, denn zum einen ist die Black Community in den USA konservativer, als man vielleicht oft denkt. Das heißt, unter Afroamerikanern gibt es nicht viele Freunde von Geschlechtergerechtigkeit oder mehr Rechte für Transmenschen und auch die Skepsis gegenüber Rechten für Homosexuelle ist also sehr stark verbreitet. Das ist die eine Sache, dass wir eine sehr konservative Gruppe von Menschen haben. Zum anderen ist das letztendlich der Erfolg der Bürgerrechtsbewegung, dass jetzt viele schwarze Männer vor allem eher für Trump stimmen, denn für schwarze Menschen, obwohl sie fast jeden Tag diskriminiert werden, ist natürlich das Leben in den USA nicht mehr ganz so gefährlich wie vielleicht um 1900. Es ist für schwarze Menschen leichter möglich, in die Mittelklasse aufzusteigen. Und in dem Zusammenhang geht es vielen schwarzen Männern tatsächlich um Geld in ihren eigenen Geldbeuteln. Es geht also um ihre eigenen Finanzen. Es geht darum, erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und da sieht man also auch gewisse Ähnlichkeiten zu weißen Männern ohne Universitätsabschluss, dass sie sagen, mir geht es schlechter als vor 4 Jahren. Als Trump Präsident war, ging es mir besser. Man erinnere sich zum Beispiel an Schecks, die Trump an Amerikanerinnen und Amerikaner hat schicken lassen während der Pandemie, um die Familien zu unterstützen. Das sind Sachen, an die sich schwarze Menschen, denen es nicht so gut geht, erinnern. Dass sozusagen dieser Scheck, den sie bekommen haben, diese Finanzhilfe, ist etwas, das ihnen sagt, naja, vielleicht ist Trump doch gar nicht so schlimm. Und dann schließlich, zuletzt muss man auch sagen, dass es schwarze Menschen gibt, die Trump nicht glauben, die quasi in Bezug auf das, was er sagt, die rassistischen Aussagen, die sexistischen Aussagen, dass sie sagen, ähnlich wie Trump, ach, das ist nur so Gerede. Und sozusagen nicht ernst nehmen und sagen, aber, und hier kommt wieder dieses Männlichkeitsbild, dass Trump eben als starker Führer wahrgenommen wird, der die Wirtschaft rumreißen wird und der am Ende dazu beitragen wird, dass es diesen Menschen besser geht. Und das tatsächlich führt dazu, dass wir jetzt eine immer größer werdende Gruppe von schwarzen Männern tatsächlich sehen, die planen, für Trump zu stimmen.
Barack Obama hat das auch gemerkt und sich direkt an die schwarze Community gewandt.
And you're coming up with all kinds of reasons and excuses. I've got a problem with that. Because part of it makes me think, and I'm speaking to men directly, part of it makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman as president. Mm-hmm. And you're coming up with other alternatives and other reasons for that. The women in our lives have been getting our backs this entire time. They've been raising us and working and having our backs. And so now you're thinking about sitting out or even supporting somebody who has a history of denigrating you? That's not acceptable. This shouldn't even be a question.
Also genau das, was Sie eigentlich auch gesagt haben, Herr Wendt, nämlich die Frage, die Obama an seine Community stellt. Ihr wollt jemanden wählen, der euch eben beleidigt und nicht eine Frau. Und das fand ich sehr schön, dass er diesen Bogen aufmacht zu den Müttern in der Community, die ja auch wahnsinnig viel tragen und leisten, die viel Care-Arbeit machen, also wenn sie eben zu Hause sind, aber nicht nur. Es gibt ja auch natürlich auch schwarze Frauen, die arbeiten gehen, aber die eben auch der Rücken der Community sind. Und dass diese Männer einfach mal an diese Frauen, an ihre Mütter denken sollten, aber das kam nicht so gut an, Obamas Statement hier. Er hat ziemlich viele böse Social-Media-Nachrichten bekommen, wo es hieß, er klinge wie ein Daddy, der irgendwie seine Kinder maßregelt.
Ja, grundsätzlich denke ich, war das eine wichtige Rede, aber tatsächlich hat man sehr viele Stimmen gehört, die sich ein bisschen gegängelt gefühlt haben. Und das kam bei vielen Menschen nicht gut an. Das heißt also, schwarze Männer haben teilweise etwas empfindlich reagiert, weil sie sich natürlich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie zu tun haben. Und gleichzeitig versteht man natürlich Obama, dass der mit einer sehr starken Frau verheiratet ist, die auch an Männer appelliert hat, allerdings etwas anders und gesagt hat, nehmt uns Frauen doch endlich mal ernst. Nehmt unser Leben doch endlich mal ernst.
So I am asking y'all from the core of my being to take our lives seriously. Please, please do not hand our fates over to the likes of Trump, who knows nothing about us, who has shown deep contempt for us, because a vote for him is a vote against us, against our health, against our worth.
Und insofern sieht man hier auch zwei unterschiedliche Strategien. Und Obamas Strategie, glaube ich, war etwas zu forsch. Während Michelle Obama in ihrer Rede doch eher die richtigen Worte gefunden hat. Ob das allerdings am Ende einen Unterschied macht bei den circa 13-15% der schwarzen Männer, die planen, für Trump zu stimmen, das bleibt abzuwarten.
Ja, eine starke Rede. Also nehmt unser Leben ernst und vor allen Dingen eine Stimme für ihn ist eine Stimme gegen uns, gegen unsere Gesundheit. Michelle Obama hat da in dieser Rede sehr viel über die Abtreibungsrechte, die ja eingeschränkt worden sind, in vielen Bundesstaaten gesprochen und was das auch bedeutet für diese Frauen in diesen Bundesstaaten und vor allen Dingen, was es auch für ihre männlichen Angehörigen bedeutet. Also zum Beispiel, dass dann Männer diejenigen sein können, die mit Blumen am Grab ihrer Tochter oder ihrer Partnerin stehen, weil sie eben keine adäquate medizinische Unterstützung erhalten haben. Dieses Abtreibungsrechte-Thema, darauf setzt auch Kamala Harris. Könnte das die Wahl drehen?
Grundsätzlich ist natürlich das Abtreibungsthema ein ganz, ganz wichtiges für die Demokraten und für Kamala Harris. Hier geht es also sowohl um die Präsidentschaftswahl als auch um den Kongress, um das House of Representatives und den Senat. Und tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele Frauen schockiert waren, als das amerikanische Verfassungsgericht das Recht auf Abtreibung gekippt hat. Und es bleibt abzuwarten, wie viele Frauen dadurch mobilisiert werden können. Es ist sicherlich richtig, dass wenn es um Kamala Harris geht, dass sich sehr, sehr viele afroamerikanische Frauen angesprochen gefühlt haben und jetzt tatsächlich politisch aktiv geworden sind und versuchen, andere Wählerinnen zu mobilisieren. Und das ist letztendlich die Frage, wer kann wen am meisten mobilisieren? Werden diese jungen, weißen oder auch schwarzen Männer tatsächlich am Wahltag zur Wahlurne gehen? Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich mehr Frauen sind, die zur Wahl gehen werden als Männer, die in der Regel in Anführungsstrichen verlässlicher sind, was diese Art von politischer Aktivität angeht. Aber das ist tatsächlich die wichtige Frage und es geht hier um sehr wenige Staaten, in denen es vielleicht nur um 15.000, 20.000 Stimmen geht, die den Ausschlag geben. Und die Hoffnung natürlich von den Demokraten ist, dass es genau diese Frauen sind, die den Ausschlag machen, die den Ausschlag geben in diesen Staaten.
Michelle Obama hat in dieser Rede über Kamala Harris gesagt, dass Harris gezeigt habe, dass sie bereit für dieses Amt sei. Die Frage sei aber, ob das Land, also ob wir, hat Michelle Obama, bereit für sie sind. Herr Wendt, ist die USA, ist die amerikanische Gesellschaft bereit für Kamala Harris als erste schwarze Frau im Weißen Haus?
Wenn man sich das Land heute anguckt und wie polarisiert es ist, könnte man sagen, 50% sind bereit und 50% sind nicht bereit. Und das hinterlässt natürlich einen etwas faden Beigeschmack. Gleichzeitig sollte Kamala Harris gewinnen, dann macht sie damit natürlich einen ganz großen Sprung und es wird auch für andere Frauen einfacher werden, in politische Ämter gewählt zu werden. Und ich denke, das ist die Hoffnung, die wir haben und das ist die Hoffnung natürlich, die die Demokraten haben.
Simon Wendt, Professor für Amerikanistik an der Uni Frankfurt. Herr Wendt, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schön, dass Sie heute dabei waren.
Ich danke Ihnen.
Und das war unsere Folge von Was geht, was bleibt zu der Frage, ob Sexismus bei den US-Wahlen, die jetzt bevorstehen, Kamala Harris die Wahl kosten könnte. Folgt uns einfach, wenn ihr weiter alle zwei Wochen von uns hören wollt und schreibt uns auch gerne eure Themen, euer Feedback an kulturpodcast@swr.de. Ich bin Christine, schön, dass ihr dabei wart und bis in zwei Wochen. Ciao. Moment, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar den RBB-Podcast Alles anders. Da spricht die Schriftstellerin Jana Simon mit prominenten Gästen über Momente in ihren Biografien, in ihrem Leben, die ihr Leben quasi total verändert haben, die richtig einschneidend waren. Wie sind sie mit Schicksalsschlägen, mit Veränderungen und auch mit Neuanfängen umgegangen? Sie bringen dann auch Fotos, Briefe und Erinnerungsstücke mit und tauchen dann eben mit Jana Simon in ihre Vergangenheit ein. Ein Podcast voller persönlicher Geschichten, die inspirieren und zum Nachdenken anregen. Alles anders könnt ihr alle 14 Tage in der ARD-Audiothek hören.